NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit Kirsten Westhus herzlich willkommen. Das sind unsere Themen heute. Taufschein als Todesurteil in der Heimat, ein Gespräch mit der Flüchtlingsbeauftragten der Nordkirche Dietlind Jochims zur Debatte um die Konversion von Flüchtlingen. Zwischen Hare Krishna und Halleluja, der Boom der Patchwork-Religiosität. Das Sharehaus Refugio in Berlin, wie leben Flüchtlinge und Einheimische unter einem Dach? Und Kämpfen und Verlieren, die Religion im Werk des norwegischen Schriftstellers Karl-Ove Knausgård. Schützt die Taufe vor der Abschiebung. Bundesweit wird heftig über die Konversion von muslimischen Flüchtlingen zum Christentum diskutiert, nachdem in der vergangenen Woche ein afghanischer Flüchtling in einer Asylbewerberunterkunft im bayerischen Arnschwang einen 5-jährigen Jungen erstochen hat. Der Täter war schon zuvor straffällig geworden, doch während er wegen Brandstiftung im Gefängnis saß, konvertierte er zum christlichen Glauben. Dass er in seiner Heimat Afghanistan als Christ bedroht werden würde, konnte er in seinem Abschiebeverfahren geltend machen und durfte vorerst bleiben. Ich habe vor der Sendung mit Dietlind Jochims gesprochen, der Flüchtlingsbeauftragten der evangelisch-lutherischen Nordkirche, und ich habe sie zunächst gefragt, ob die Taufe ein Abschiebehinderungsgrund ist.
Das Thema Taufe und Konversion ist ja schon viel länger eins, als es in diesem tragischen Fall in Arnschwang jetzt nochmal ins öffentliche Bewusstsein gerückt worden ist. Es gibt Menschen, vor allem aus dem Iran und Afghanistan, die hier zum Christentum konvertieren. Und es gibt für Konvertiten aus diesen Ländern in ihren Heimatländern eine Gefahrenlage. Ihnen droht dort Verfolgung und im schlimmsten Fall sogar Lebensgefahr aufgrund ihrer Konversion. Das eine ist ihr Übertritt zum Christentum und das, was die Kirchen damit zu tun haben. Und das andere ist eine Prüfung durch das Bundesamt dann, in welchen Fällen ihnen in ihren Heimatländern dadurch Gefahr droht. Und wenn das festgestellt wird, dann kann tatsächlich ein gelebtes Christentum in einzelnen Fällen einer Abschiebung entgegenstehen, ja.
Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister, der sagte in dieser Woche als Reaktion eben auf diesen Fall von Arnschwang, missbräuchlich erschlichene Taufen können nicht geduldet werden. Wie kann man denn herausfinden und wer kann denn herausfinden, ob eine Taufe erschlichen wurde? Wie ernst es jemand meint mit dem Christentum?
Das ist eine schwierige Frage, um die sich auch viele Diskussionen drehen. Ich finde den Ausdruck missbräuchlich erschlichene Taufe mindestens unglücklich. Wir können alle in Menschen nicht hineingucken, was sie wirklich bewegt, was wirkliche Motivationen für bestimmte Handlungsweisen sind. All das, was ich weiß von Pastorinnen und Pastoren in unseren Kirchen, ist, dass der Taufe viele Gespräche und Taufunterricht und Glaubenskurse vorausgehen, sodass beide Seiten immer noch mal die Möglichkeit haben, im positiven Sinne zu prüfen, ist es das eigentlich, was ich will, auch wenn ich mehr darüber weiß oder mehr darüber wissen will. Und missbräuchlich erschlichen im Zusammenhang mit einem kirchlichen Sakrament, das passt für mich nicht zusammen. Ich hoffe immer, dass bei jeder Taufe Menschen etwas Positives für sich mitnehmen können. Und ob das dann relevant für einen Aufenthalt hier in Deutschland ist, das entscheidet das Bundesamt im Asylverfahren. Und das ist auch deren legitimes Anliegen, dann zu schauen, ist das ein Grund, weswegen Menschen vor einer Rückführung geschützt werden müssten.
Und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das stellt dann auch Bibelfragen. Das kann wirklich herausfinden, wie ernst das jemand meint, ob das Christsein ein Abschiebehinderungsgrund ist oder nicht.
Das ist eine ganz lange Diskussion auch schon. Was darf das Bundesamt eigentlich dort und wo ist die Souveränität des kirchlichen Handelns da angezweifelt oder nicht? Das Bundesamt darf natürlich keine sogenannten Glaubensexaminer oder Glaubensprüfungen durchführen. Das Bundesamt schaut, wie nehmen wir an, dass jemand sein Christentum in seinem Heimatland leben wird und welche Gefahr droht ihm oder ihr dadurch, wenn er oder sie als Christin lebt im Iran oder in Afghanistan? Das wird dann manchmal versucht, mit Fragen herauszubekommen, die im besten Fall ein bisschen skurril anmuten. Aber genau über diese Frage, was soll das Bundesamt da eigentlich fragen und prüfen und was darf es nicht prüfen, gibt es seit längerem schon einen Dialog auch zwischen den Kirchen und Bundesamt. Der ist nicht immer frei von Kontroversen, aber er wird geführt und mein Eindruck ist, dass wir in den ganzen letzten Jahren durchaus schon ein Stück weitergekommen sind. Früher war zum Beispiel Auffassung des Bundesamtes durchaus mal, dass ja Christen und Christinnen auch für sich im Geheimen Christ und Christinnen sein könnten und deswegen keine Verfolgung zu befürchten hätten. Das ist dann irgendwann festgestellt worden, dass es so nicht geht. Aber irgendwie muss das Bundesamt auch rausbekommen, welche Gefahr droht denn im Heimatland diesem Menschen mit seinem Glauben.
Haben Sie denn auch Menschen kennengelernt, die gedacht haben, nun durch die Taufe wird es vielleicht ein bisschen leichter hier zu bleiben?
Es gibt natürlich auch Erwartungen bei Menschen, die hier bleiben möchten, dass das als Christ oder als Christin leichter sein könnte. Es gibt dann oft so ein Verständnis davon, wenn man aus einem nicht säkularen Land kommt, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion einem Privilegien verschafft. Das ist aber auch eine Verantwortung der einzelnen Gemeinden, da Menschen deutlich darauf hinzuweisen, dass eine Taufe beileibe keine Garantie für ein Bleiberecht hier ist.
Das war Dietlind Jochims, die Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche, zur Debatte um die Konversion von Flüchtlingen. Christ werden, das ist von den Zahlen her eigentlich nur ein sehr kleines Thema. Immer weniger Menschen folgen den Lehren und den Dogmen der Kirchen. Aber immer mehr Menschen wollen ihrer Spiritualität Ausdruck verleihen und basteln sich ihren eigenen Glauben. Eine Art Patchwork-Religion. Ein bisschen Jesus, ein bisschen Maria, Ganesha, Buddha und die Sufis. Es scheint, dass sich viele Suchende auch in religiösen Dingen nichts vorschreiben lassen wollen. Michael Hollenbach ist diesem Phänomen nachgegangen.
Die 50-jährige Kira hat einen langen Weg zurückgelegt bei der Suche nach einer zu ihr passenden Spiritualität. Aufgewachsen ist die Frau aus Hannover in einer katholischen Familie.
Ich habe mich dann schon sehr früh mit anderen Religionsgemeinschaften auseinandergesetzt. Von der Esoterik hin zu anderen Christengemeinschaften bis hin zum Buddhismus. Und habe letztendlich für mich persönlich meine Form der Spiritualität gefunden.
Eine Patchwork-Spiritualität, die aber die katholischen Wurzeln nicht verleugnet.
Für mich ist es wichtig, einmal im Jahr mit meiner besten Freundin an Weihnachten die Klostermesse zu besuchen. Mit all ihren Ritualen, mit ihrer Sinnlichkeit. Das ist für mich auch eine Form, Spiritualität zu leben.
Doch neben dem Gottesdienst praktiziert sie auch ganz andere Rituale, die an die alten keltischen Feste wie Beltane, Samhain und Brigit anknüpfen. Eine Reinkarnationstherapie, bei der sie, wie sie sagt, ihren Tod im Koreakrieg durchlebte. Oder auch, nicht ganz so dramatisch, eine sogenannte energetische Raumreinigung.
Ich habe hier hinten so ein Töpfchen stehen mit dem Salbei drin. Das ist also so ein Rauch letztendlich. Und dann gehe ich durch den Raum, gehe erstmal durch alle Ecken und stelle mich dann in die Mitte und konzentriere mich noch einmal darauf, dass eben alle negativen Gefühle, dass die einfach aus dem Raum verschwinden.
Rund ein Fünftel aller Deutschen legt sich so etwas wie eine Patchwork-Religiosität zurecht.
Patchwork heißt ja eigentlich Flickenteppich, also ein Teppich, der aus verschiedenen Mustern zusammengesetzt ist. Ursprünglich wurde dieser Begriff Patchwork-Religiosität eindeutig negativ verwendet.
Perry Schmidt-Leukel ist Professor für Religionswissenschaften und interkulturelle Theologie an der Universität Münster.
Man hat es abschätzig gebraucht für Leute, die sich ihre eigene Religion zusammen basteln. Ich finde jedoch, dass diese negative Verwendung eigentlich unzulässig ist. Denn im Grunde genommen lebt jeder Mensch in jeder Religion, und zwar immer schon, eine Art von Patchwork-Religiosität.
Für das Christentum bedeutet das beispielsweise, dem einen ist vielleicht die Marienfrömmigkeit wichtig, der anderen die Kirchenmusik, dem dritten das Pilgern.
Der Punkt ist nur, dass in der Vergangenheit diese Patches nur aus dem Reservoir einer einzigen religiösen Tradition stammten, nämlich in der sie gelebt haben. Und das ändert sich heute zusehends, weil wir nicht mehr in einem religiös homogenen Land leben.
Gemeinsam ist vielen Menschen, die sich ihre eigene Religion zusammenstellen, dass sie religiöse Vorschriften ablehnen. So ist es bei Claudia Patzig, die heute im Yoga Vidya Ashram in Bad Meinberg wohnt.
Ich muss mich nicht gängeln lassen, ich muss mich nicht konditionieren lassen. Ich möchte meinen freien Geist leben.
In ihrem Zimmer hängen Bilder von Buddha und Jesus. Daneben eine Darstellung der elefantenköpfigen hinduistischen Ganesha-Gottheit. Hare Krishna und Halleluja. Für Claudia Patzig ist das ihr sinnlicher Soundtrack des Lebens.
Hare Krishna. Halleluja.
So wie immer mehr Menschen sich Elemente aus anderen Glaubensrichtungen aneignen, so sei das auch allgemein mit den Religionen, sagt Perry Schmidt-Leukel.
Also Patchwork-Religiosität finden wir nicht nur auf der Ebene von Individuen, wir finden sie auch in den Religionen selber. Sehen Sie sich die großen Religionen an. Jede von ihnen ist aus solchen synkretistischen Prozessen entstanden.
So habe das Christentum viele jüdische, griechische, römische und später auch germanische Rituale übernommen und diese in die eigene Tradition eingepflegt.
Es gibt keine Religion, die sozusagen nur sie selber wäre, sondern jede der großen Religionen setzt sich immer auch aus Elementen anderer Religionen zusammen.
Der Religionswissenschaftler vermutet, dass sich viele Menschen die religiösen Inhalte heraussuchen, die sie am angenehmsten finden. Dem würde Claudia Patzig gar nicht widersprechen.
So wie die Rosinen aus dem Kuchen picken? Ja, dann würde ich sagen, ich nehme von allem das Beste und mache das Beste draus.
Der persönliche Glaube, Michael Hollenbach über das Phänomen der Patchwork-Religion. Was glaubst du? Um diese Frage geht es auch in der ARD-Themenwoche von heute an bis zum 17. Juni im Radio, Fernsehen und Internet. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft in Blickpunkt Diesseits hier auf NDR Info.
Schleswig-Holsteins Wohlfahrtsverbände beklagen einen erheblichen Fachkräftemangel in Kindertagesstätten, Altenpflegeheimen und Krankenhäusern. Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände, zu denen zum Beispiel Diakonie, Caritas und Rotes Kreuz gehören, appellierte an die Abgeordneten des neu gewählten Kieler Landtages und insbesondere an die künftige Landesregierung, die Wohlfahrtsverbände als Partner auf Augenhöhe zu akzeptieren. Nach Einschätzung der insgesamt 7 Verbände gibt es keinen Bereich der Sozialwirtschaft mehr, in dem der Mangel an qualifizierten Fachkräften noch nicht zum Problem geworden sei. Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken warnt davor, mehr verkaufsoffene Sonntage in Deutschland zuzulassen. Der Sonntag gehöre der Familie, sagte Generalsekretär Georg Austen. Wenn der freie Sonntag immer häufiger wegfalle, gebe es kaum noch Zeit für gemeinschaftliche Aktivitäten. Ein Vorstoß großer Warenhausunternehmen für mehr verkaufsoffene Sonntage hatte die Diskussion neu angeheizt. Die Initiative Selbstbestimmter Sonntag, bei der auch Kaufhof und Karstadt mitmachen, will im Kampf gegen den boomenden Onlinehandel Läden ohne Einschränkungen öffnen dürfen. Kritik daran gab es unter anderem von der von Kirchen und Gewerkschaften gebildeten Allianz für den freien Sonntag. Der Handel wolle die Sonntage zu Shoppingtagen degradieren, sagte der Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft christlicher Arbeitnehmerorganisationen Hannes Kreller. Die evangelische Theologin Margot Käßmann warnte vor einem so wörtlich kollektiven Burnout, wenn wir keine freien Zeiten mehr teilen können. Der katholische Familienbischof Heiner Koch mahnt die Kirchen, in den Gemeinden die Probleme konfessionsverschiedener Ehen stärker in den Blick zu nehmen. Auch die Deutsche Bischofskonferenz müsse bei dem Thema theologisch weiterkommen, betonte Koch bei der Themenwoche Ökumene der Weltausstellung Reformation in Wittenberg. Manche Paare empfänden es als existenzielles Leiden, so Koch, wenn sie nicht gemeinsam die Kommunion empfangen könnten. Die Zulassung von Ehepartnern unterschiedlicher Konfession zu Abendmahl und Eucharistie könnte eine mögliche praktische Folge der bereits erreichten Annäherung sein, betonte der ehemalige Kurienkardinal Walter Kasper, ebenfalls bei der Themenwoche in Wittenberg. Im Reformationsjahr dürfe es nicht nur bei schönen Worten und Gesten bleiben, so Kasper, sondern es müsse mit einer verbindlichen Entscheidung zum weiteren Weg enden.
Soweit die Meldungen. Gemeinsam wohnen und leben und so eine ganz intensive Form von Integration möglich machen, das ist der Gedanke hinter dem Prinzip des Sharehouses Refugio in Berlin. In einem großen Gründerzeithaus wohnen seit 2015 Flüchtlinge und Studenten unter einem Dach. Die Berliner Stadtmission der Evangelischen Kirche unterstützt das Projekt und Marie Wildermann hat die Menschen im Refugio besucht, um zu erfahren, wie der Alltag hinter einer idealistischen Idee aussieht.
Gegründet wurde das Sharehouse Refugio von Sven Lager. Er und seine Frau Elke Naters, zwei Schriftsteller, die lange in Südafrika gelebt haben, brachten die Sharehouse-Idee nach Berlin mit. Die Stadtmission hatte die passende Location, ein ehemaliges Seniorenwohnheim, Sven Lager.
Wir haben dann mit der Berliner Stadtmission das Sharehouse Refugio eröffnet, 5 Stockwerke in Berlin-Neukölln.
Ein Gründerzeithaus, 33 Einzimmer-Apartments mit Bad, auf jeder Etage eine Gemeinschaftsküche, eine große Dachterrasse, große Räume im Erdgeschoss. Im Nu zogen Afghanen, Somalier, Syrer, Türken und Deutsche ein. Auch Sven Lager und seine Frau. Ihre Idee, die Flüchtlinge sollen nicht unter sich bleiben, wie in den Asylbewerberheimen, sondern direkten Austausch haben mit Einheimischen, Gemeinschaft erfahren. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Sharehouses zahlen ortsübliche Mieten, die in den meisten Fällen von den Asyl- und Sozialbehörden übernommen werden. Einzige Bedingung für die Aufnahme im Sharehouse: Engagement für die Gemeinschaft.
Da haben wir schnell gemerkt, das muss man auch üben. Also wir haben schnell mit Menschen verschiedenster Religionen und Kulturen gemerkt, da muss man über Werte reden und Ethik.
Sven Lager führte regelmäßige Haustreffen ein. Gemeinsam wurde und wird über Wünsche und Probleme gesprochen.
Der Austausch auf Augenhöhe ist sehr wichtig, also dass man voneinander lernt und dass wir das, was wir hier in Europa als Werte etabliert haben, nicht verhandelbar ist. Gleichstellung, Redefreiheit und so weiter. Religionsfreiheit natürlich. Auch sagen wir mal sowas wie, dass die Person, das Individuum gefördert wird. In anderen Kulturen ist es ja oft die Familie. Guter Zugang zur Bildung war ein ganz wichtiges Thema.
Die Leitkultur des Sharehouses wird im Alltag immer wieder auf die Probe gestellt. Zum Beispiel beim Putz- und Küchendienst. Dass der von Männern genauso übernommen werden muss wie von Frauen, war nicht allen von Anfang an klar. Eine christliche Freikirche feiert sonntags Gottesdienst im großen Saal im Erdgeschoss. Die Muslime beten in ihren Wohnungen oder gehen in eine nahegelegene Moschee. Jeder lebt seine Religion ohne Probleme, sagt Mahmoud aus Somalia.
Ich glaube, Christen und Muslime haben keine Probleme miteinander. Die Politik ist es, die die Probleme zwischen den Religionen macht.
Zurzeit sind tagsüber die Gemeinschaftsküchen auf den Etagen leer.
Viele davon machen Ramadan.
Lena arbeitet im Café im Erdgeschoss. Sie wohnt auch im Sharehouse.
Die schlafen alle tagsüber. Die bleiben halt ewig lang nachts wach und verschlafen dann halt fast den Tag. Ruhen sich halt aus, sind halt ziemlich kaputt.
Im Café ist um diese Zeit normalerweise Brunchtime. Jetzt, während des Ramadan, gibt es nur ein paar Snacks. Einige Ehrenamtliche sitzen in einer Fensternische bei Kaffee und Croissant. Drury Brennan, ein Künstler aus Los Angeles, der in einem Atelier im Sharehouse arbeitet und einmal die Woche beim sogenannten Freitagsdinner kocht, war ursprünglich von der Gemeinschaftsidee des Sharehouses begeistert. Inzwischen ist er ernüchtert.
Ehrlicherweise muss man sagen, dass niemand damit gerechnet hat, dass die Leute nicht wirklich interessiert sind an diesem Traum vom Gemeinschaftsleben. Die meisten Flüchtlinge bleiben mit ihrer Familie unter sich, in ihrem Zimmer.
In der großen Catering-Küche im Erdgeschoss herrscht Hochbetrieb, trotz Ramadan. Mohammed schleppt Kartons mit Lebensmitteln, seine Frau Malakeh schnippelt Gemüse und presst Zitronen. In Jordanien war sie eine bekannte TV-Köchin für einen Assad-kritischen Sender. Nach der Flucht nach Deutschland hat sich das Paar binnen kurzer Zeit ein neues Leben aufgebaut, unterstützt vom Sharehouse der Berliner Stadtmission. Auf staatliche Leistungen sind sie nicht mehr angewiesen. Ihr Catering-Service mit syrischen Spezialitäten wird inzwischen gut gebucht. Die Arbeit ernährt nicht nur Malakeh, Mohammed und ihr Baby, sondern auch die beiden Familien des Paares in Damaskus. Sven Lager ist stolz auf Malakeh, dass sie so erfolgreich ist, dass sie alle Chancen genutzt hat, die das Sharehouse ihr geboten hat. Und er möchte weitere Sharehäuser gründen, denn er ist überzeugt, auf Augenhöhe gelingt Integration am besten.
Unter einem Dach, Marie Wildermann über das Sharehouse Refugio in Berlin. Der norwegische Schriftsteller Karl-Uwe Knausgård feiert international Erfolge. Seine eigene Biografie zieht sich durch sein 6-bändiges Buchprojekt unter dem Gesamttitel Min Kamp, zu Deutsch Mein Kampf. Der sechste und letzte Teil ist jüngst erschienen. Kämpfen heißt er, und darin geht es um das Ende der Utopien. Religion und Gott setzt er ganz oben auf die Verlustliste. Und es geht auch hier um die Auseinandersetzung mit seinem Vater, den der Autor schonungslos als Choleriker und Trunkenbold beschreibt. Brigitte Neumann über Karl-Uwe Knausgård und sein Werk.
Eine Vateraustreibung sei das Mammutprojekt gewesen, sagt der 49-jährige Autor, und ein Befreiungsschlag. Wir reden über die Beerdigung seines Vaters.
I have never had anything to do with church.
Ich muss sagen, dass ich nie etwas mit der Kirche zu tun hatte. Aber in dem Moment brauchte ich einen Priester. Und am Ende war es wie eine Beichte. Ich weinte und weinte. Und der Priester saß nur da und hörte zu. Es kam der Tag der Beerdigung. Der Priester sagte, er hatte sein Leben und es war ein schweres Leben und nun ist er tot. Wir verabschieden uns von ihm. Alles, was er getan hatte, war damit komplett getilgt. Darum ging es nicht mehr. Einer von uns ist tot. Wir verabschieden ihn. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben verstanden, was ein Ritual ist und was Barmherzigkeit ist und warum es Religionen gibt.
Und obwohl er in diesem Gespräch immer wieder versichert, nichts mit Religion zu tun zu haben, traf Knausgård nach der Beerdigung seines Vaters eine spontane Entscheidung.
Danach habe ich alle meine Kinder taufen lassen. Deshalb, ich wollte, dass sie symbolisch zu einem Teil nicht der Gesellschaft, sondern der Menschheit werden.
Knausgård hatte als Berater 2 Jahre lang an der neuen Bibelübersetzung ins Norwegische mitgearbeitet, was seinen Niederschlag im letzten Band seiner international erfolgreichen 6-bändigen Autobiografie fand. Etwa 400 Mal erscheinen die Begriffe Gott oder göttlich auf den 1300 Seiten des Buches mit dem Titel Kämpfen.
I don't know how it is to live a life with God.
Ich weiß nicht, wie es ist, in der Gegenwart Gottes zu leben. Ich habe ein solches Leben nie gehabt. Aber ich weiß, dass meine Großeltern so gelebt haben und dass es immer noch irgendwie Bestandteil unserer Kultur ist. Aber wenn ich religiöse Ekstatiker lese, wie sie über die Gegenwart Gottes schreiben, dann merke ich, zu diesem Teil des Lebens ist mir der Zugang versperrt. Mein Ersatz dafür ist Lesen und Schreiben, Kunst insgesamt. Kunst macht dasselbe wie Religion. Sie intensiviert die Bedeutung und sie definiert mich auf gewisse Weise.
Wenn es einen Gott gibt, dann sieht er uns von außerhalb, schreibt Knausgård sinngemäß. Aber auch Künstler hätten die Fähigkeit, aus der menschlichen Gesellschaft herauszutreten und Fragen zu untersuchen, wie zum Beispiel, sind alle Menschen gleich? Eine Frage, die Knausgård sehr interessiert. Und er ist schockiert davon, dass ein Autor wie Jean Genet zu dem Ergebnis kommt, ja, wir sind einer wie der andere.
Ich kann es jetzt nicht so gut erklären, aber es war wie ein Schock für mich, dies zu lesen. Ein Schock vergleichbar mit dem, den einige Lehrsätze von Jesus bei mir auslösten, was damit zu tun hat, dass wir zwar sagen, alle Menschen auf der Welt seien gleich, aber wir können es gar nicht empfinden und vielleicht auch gar nicht verstehen.
Knausgård wird es wohl verstehen, findet es aber nicht richtig, wie er in seinem Buch erklärt. Es gab Hitler, es gab dessen Opfer, sie sind nicht gleich. Es gibt den Schriftsteller Knausgård und es gab dessen Vater. Sie sind nicht gleich, denn aus dieser erzwungenen Gleichheit im Untergang hat der Sohn sich befreit. Er suchte die Differenz, den Abstand. In der Differenz liegt die Identität begründet. Ich bin anders als du. Dies ist eines der wichtigsten Themen, die Knausgård in seinem essayistischen Memoir diskutiert, und es hat für ihn Implikationen, die weit über das Persönliche hinausreichen.
Ein Beitrag von Brigitte Neumann. Kämpfen, der 6. Band der Reihe von Karl-Uwe Knausgård, ist im Literaturverlag Luchterhand erschienen, hat 1276 Seiten und kostet 29 Euro. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon war Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.